Der Krieg in der Ukraine stellt die Bundeswehr vor neue Herausforderungen. Neue Waffen, Drohnen, mehr Soldaten. Was über Jahrzehnte abgebaut wurde, muss jetzt unter Zeitdruck wieder aufgebaut werden. Dazu bedarf es der Zustimmung durch den Deutschen Bundestag. Denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das bedeutet, der Bundestag hat die Kontrolle über die Truppe, zum Beispiel wenn es um die Finanzierung oder um die Genehmigung möglicher Auslandseinsätze geht. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist Bindeglied zwischen dem Parlament und den Soldaten. Und er beobachtet also sehr genau die Entwicklungen in der Armee. Henning Otte ist seit vergangenem Sommer Wehrbeauftragter und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, Herr Rode.
Schauen wir erstmal auf ganz aktuelle Entwicklungen. Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. In der Folge kommt es seit Tagen zu Vergeltungsschlägen in der Golfregion auf der gesamten arabischen Halbinsel. Es wurden auch Stützpunkte getroffen, auf denen Bundeswehrsoldaten mitstationiert sind. Was bedeutet das für Deutschland? Wie geht die Bundeswehr damit um?
Ja, es geht darum, eben diese Gefahr, die vom Iran ausgeht, einzudämmen. Aber es zeigt auch, wie volatil die Sicherheitslage insgesamt ist. Ich habe in der Obleuteunterrichtung durch das Auswärtige Amt auch noch mal darauf hingewiesen, dass meine Gedanken bei unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind. Und dass es darum geht, sehr verantwortungsvoll abzuwägen zwischen Auftrag und auch Sicherheit unserer Soldaten. Und das Wichtigste ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten gut und gesund wieder aus dem Einsatz zurückkehren. Und wenn die Sicherheitslage dies erfordert, dann muss das auch vorzeitig vollzogen werden.
Es betrifft ja Stützpunkte im Irak und in Jordanien. Was man hört, ich glaube, viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass die Bundeswehr dort auch im Einsatz ist. Was sind das für Einsätze? Wie viele Soldaten sind da stationiert? Was ist das?
Es geht um Unterstützung Alliierter, aber auch um Ausbildung irakischer Truppen, um eine selbsttragende Sicherheit zu erzielen. Und da sind eben Soldatinnen und Soldaten in Al-Asraq in Jordanien stationiert, aber auch in Erbil und in Bagdad. Und die Soldatinnen und Soldaten können sich schützen, nicht zuletzt auch, indem sie sichere Shelter aufsuchen können. Aber eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Und das ist mein Appell auch an die Bundesregierung, genau abzuwägen, verantwortungsvoll zu sein, um zu sagen, wenn die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten in Gefahr ist, dann müssen wir bereit sein, sie auch zurückzuholen.
Einmal im Jahr veröffentlichen Sie Ihren Jahresbericht. Der ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Sie haben in den vergangenen Monaten sich einen Eindruck von der Truppe verschafft. Ihre Amtsvorgänger haben von Jahr zu Jahr immer Ähnliches kritisiert. Einmal defekte Waffen, zu wenig Waffen, marode Infrastruktur, marode Unterkünfte, zu wenig Soldaten. Wie ist Ihr Eindruck nach einem Dreivierteljahr als ungefähr im Amt?
Ja, die Zeitenwende hat sich zu einem Zeitenumbruch gewandelt. Die Politik hat viele Dinge in Gang gebracht. Mhm. Das Parlament hat die Bereichsausnahme für den Einzelplan 14 vorgenommen. Das heißt, nicht mehr das Budgetmögliche wird erworben, sondern das militärisch Notwendige. Aber die Bundeswehr braucht immer noch von allem mehr.
Mhm. Sie haben aber auch einen Bericht geschrieben, es ist kein Mängelbericht diesmal. Was ist anders?
Ich will einfach auch herausstellen, die Leistung unserer Soldatinnen und Soldaten. Zu jeder Zeit sind sie da für unser Land und für unser Bündnis. Und darum geht es auch zu sagen, wir wollen weg vom Mythos mehr zum Ethos hin. Was heißt das? Also nicht der Friedensstifter, sondern der Friedensbewahrer. Dafür gilt Eignung, Leistung und Befähigung. Und das muss in den Vordergrund gestellt werden, damit die Öffentlichkeit nicht nur die Probleme diskutiert, sondern die Leistungen auch anerkennt.
Der Bundeskanzler sagt ja mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage, gerade bezogen auf den Krieg in der Ukraine, wir sind, ich zitiere, wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Wie weit ist die Bundeswehr jetzt unter diesem Aspekt einsatzbereit?
Die Bundeswehr muss sich auf den Kernauftrag konzentrieren. Das ist Bündnisverteidigung. Bereit zu sein, diese glaubhafte Abschreckung abzubilden und gleichzeitig den Heimatschutz auch sicherzustellen. Das heißt, nicht nur als Drehscheibe zu fungieren für die Aufnahme und Weiterleitung alliierter Truppen, sondern auch für den Schutz kritischer Infrastruktur. Und da wird Deutschland tagtäglich angegriffen durch Spionage, Sabotage, Propaganda. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Und der Bundeskanzler hat dies ganz zu Recht sehr deutlich, auch mahnend, zum Ausdruck gebracht.
Und die Bundeswehr ist dahingehend einsatzbereit auch?
Sie ist zu jeder Zeit einsatzbereit, aber wir dürfen nicht immer mehr auf die Schultern der Soldaten packen. Wir müssen die Schultern breiter machen. Das heißt, wir brauchen einen personellen Aufwuchs, um alle Aufträge abzudecken. Ansonsten entsteht eine Überdehnung des Auftrages und eine Aushöhlung des Personalkörpers. Das darf nicht passieren. Und deswegen müssen alle Anstrengungen zusammengefasst werden, unsere Truppe weiter zu stärken. Nicht nur mit Wort, sondern auch mit Tat.
Über das Thema Personal werden wir gleich noch sprechen. Was sich da tut, da ist ja auch viel in Bewegung. Jetzt hat der Bundestag und die Regierung nach Ihren Worten viel auf den Weg gebracht. Aber auch da darf ich Sie zitieren, es brauche jetzt Mut zur Wahrheit, damit aus politischen Zielen dann auch militärische Realität werde. Was mahnen Sie da konkret an?
Die Bundesrepublik ist Verpflichtungen eingegangen, innerhalb der NATO den Personalkörper auf 260.000 Soldatinnen und Soldaten zu heben. Das sind 80.000.
Das ist viel mehr. Ja.
Das ist viel mehr. Und auch die Ausrüstung muss natürlich erfolgen, um kaltstartfähig und durchhaltefähig zu sein. Und da kann nicht der Maßstab sein, wie viel Geld fließt ab vom Konto der Bundesrepublik, sondern wie viel Fähigkeit und Gerät kommt bei der Truppe an, auf dem Kasernenhof. Und das ist dieser Mut, den ich fordere, auch Verfahren, Zuständigkeiten und Formen zu ändern, die Bürokratie runterzuschrauben, einfach den Soldatinnen und Soldaten mehr zu vertrauen. Auftragslage heißt, auch nach eigenem Ermessen entscheiden zu können.
Mhm. Weil Sie auch gerade sagen, das Geld muss ankommen in der Truppe. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, bei der Beschaffung, es wird kräftig eingekauft jetzt, wir haben das 100 Milliarden Sondervermögen, aber bei der Beschaffung, da versickert auch viel in der Bürokratie. Also kommt dann doch nicht alles an?
Es versickert nicht in der Bürokratie, sondern es dauert zu lange, indem es ausgeschrieben werden muss, indem die 25 MIO-Vorlagen, das sind die Entscheidungsvorlagen für Verteidigung und Haushaltsausschuss, erstellt werden müssen. Und da muss viel mehr Schnelligkeit hinein, um die Truppe jetzt so auszurüsten, dass sie damit auch üben kann, um möglichen Szenarien vorgreifen zu können, immer mit der Devise kämpfen zu können. Um nicht kämpfen zu müssen, heißt glaubhafte Abschreckung, um Frieden und Freiheit zu bewahren.
Im Einsatz ist sie in Litauen, eines der größten Projekte der vergangenen Jahrzehnte für die Bundeswehr. Sie baut eine ganze Brigade auf, um die NATO-Ostflanke zu stärken. Wie geht das jetzt voran unter den aktuellen Gegebenheiten?
Herr Rode, lassen Sie mich das sagen, das ist ein ganz wichtiges politisches Zeichen der Bündnistreue, auch des Bewusstseins, zu sagen, wir stärken unsere Verbündeten auch vor Ort. Aber diese Aufstellung einer Brigade ist eine Kraftanstrengung für die Bundeswehr, geht zulasten des Heimatbetriebes, der zeitgleich auch aufwachsen muss. Das heißt, wir müssen jetzt diese Brigade nach der Aufbauphase in die Durchführungsphase bringen. Das wird schwer genug, das Personal zu stellen, das Material. Mhm. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass die anderen Verbände auch alle aufsteigen müssen. Und da bin ich wieder bei dem Appell, die Bundeswehr braucht von allem mehr.
Mhm. Aber klappt das reibungslos jetzt, das Aufstellen der Brigade? Läuft das alles? Ist man im Zeitplan? Es soll da bis 2027 abgeschlossen sein.
Ja, absolut. Dort ist man im Zeitplan. Mhm. Die Infrastruktur durch die litauische Verwaltung läuft gut und der Aufstellungsstab ist erfolgreich vollzogen worden. Aber jetzt geht es 3.500 Soldatinnen und Soldaten zu motivieren, freiwillig nach Litauen zu gehen, bestenfalls mit Partnerinnen und Partner oder und Familie. Und da habe ich schon Sorge, dass uns das so planmäßig gelingt. Ich will damit sagen, die Werbemaßnahmen müssen erhöht werden, um Truppe zu motivieren. Und am Ende muss der IBUG, der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, Verteidigungsminister Pistorius, muss sicherstellen, dass dieses Ziel, wie von Ihnen genannt, 2027 auch klar steht.
Aber jetzt haben Sie gerade die Freiwilligkeit angesprochen. Viele fragen sich natürlich, wie kann das sein? Wir gehen in einen Einsatz, bauen eine Brigade auf im Ausland, aber dann ist es doch irgendwie freiwillig, ob man da jetzt mitgeht oder nicht. Ist Freiwilligkeit da ausreichend, um uns vor diesen Bedrohungen, die wir in Europa haben, zu schützen?
Es ist ja eine Stationierung einer Truppe auf Dauer ausgerichtet und kein Mandat, wie wir das bisher kannten, für ein Jahr. Das heißt, immer zeitlich befristet. Mhm. Und deswegen gilt es auch, auf lange Sicht hier Menschen zu gewinnen für diese Brigade, für diesen Auftrag, sicherlich auch mit einer Rotation. Aber es ist schon ganz ein beeindruckender und wesentlicher, auch beruflicher Schwerpunkt, wenn die Kameradinnen und Kameraden sagen, wir wollen zur Brigade 45 nach Litauen, unsere Bündnissolidarität da abbilden. Aber es darf nicht davon ablenken, dass wir insgesamt die Truppe noch weiter in Struktur, in Ausstattung, personell, materiell stärken müssen.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, läuft alles reibungslos und der Zeitplan, das funktioniert auch. Auf der anderen Seite muss man zusehen, dass man genug Freiwillige findet. Also fehlt es da doch noch beim Personal?
Jetzt warten wir ab, wie die Entwicklung ist der personellen Aufstellung. Am Ende muss der Minister sicherstellen, dass die Brigade voll ausgestattet zum entscheidenden Zeitpunkt 2027 dasteht und ihren Auftrag annehmen kann. Mhm.
Freiwilligkeit herrscht ja auch beim neuen Wehrdienst. Seit diesem Jahr Januar müssen junge Männer in Deutschland wieder zur Musterung. 260.000 Soldaten haben Sie gerade eben angesprochen. Das ist das Ziel bis Mitte der 30er Jahre. Wird das aus Ihrer Sicht nun, dieser neue Wehrdienst, das Personalproblem lösen? Ist das zu schaffen?
Das bleibt zu beobachten. Die Wehrerfassung, die Wehrüberwachung, die Musterung, das alles vollzieht sich auf freiwilliger Basis. Natürlich müssen jetzt die jungen Männer antworten, Frauen dürften antworten. Mhm. Die wollen wir auch gewinnen. Wir müssen viel mehr Frauen für die Truppe gewinnen. Das ist ein unglaublich starkes Potenzial auch für unsere Truppe. Aber die Musterungen beginnen mit Schwerpunkt wie die Assessment-Gespräche erst im Laufe des Jahres. So, und jetzt haben wir 4. Jahr Kriegsausbruch, Ausruf des damaligen Kanzlers Scholz, Zeitenwende. Mhm. Das heißt, es ist Eile geboten. Und wie Sie am Anfang gesagt haben, jetzt muss das alles im Spurt quasi vollzogen werden. Mhm. Das ist eine Riesenanstrengung, auch für die Truppe. Denn die muss am Ende auch ausbilden und hat gleichzeitig einen Kampfauftrag. Und auch hier muss eine Struktur abgebildet werden, die es ermöglicht, die Einsatzfähigkeit in den Kampfverbänden zu stärken und gleichzeitig die Ausbildungskapazität zu erhöhen.
Aber nochmal gesagt, 260.000 Soldaten bis Mitte der 30er Jahre. Also in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mir da gedacht, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Wir haben jetzt 185.000. Das sind dann so 30-40% ungefähr mehr, als wir jetzt haben. Und das in den nächsten 10 Jahren. Und jetzt sagen auch erste Medienberichte, die Begeisterung bei den jungen Männern und Frauen, die ist jetzt nicht so überragend. Wie kann man denn die Bereitschaft zum Wehrdienst vergrößern?
Genau diese Aspekte waren auch Inhalt der parlamentarischen Beratung. Der Kabinettsentwurf ist im letzten Jahr im August gekommen. Das Gesetz ist zum Jahresende verabschiedet worden. Und dort hat das Parlament festgelegt, dass das Ministerium zweimal im Jahr berichten muss, wie läuft der Aufwuchs. Und gegebenenfalls muss nachgebessert werden. Das heißt, wir gehen dann in die Bedarfswehrpflicht und dann kommen die verpflichtenden Aspekte dazu.
Wird dann ausgelost auch?
Ausgelost nicht. Wenn sich zu wenig melden, beziehungsweise die Fähigkeiten nicht abgebildet werden, dann gibt es ein Zufallsprinzip. Mhm. Das ist mit diesem Wort etwas diskreditiert worden. Das wird in Dänemark sehr erfolgreich vollzogen. Mhm. Aber Dänemark hat jetzt auch die Wehrpflicht für Frauen und Männer schon verabschiedet.
Mhm. Woran liegt das, dass der Zulauf da noch nicht so enorm ist, was man hört? Was nehmen Sie da wahr?
Am besten ist, die Soldatinnen und Soldaten, die aktiv im Dienst sind, werben für ihren Arbeitgeber. Das ist die beste Werbemaßnahme. Mhm. Und daran müssen wir arbeiten, die Zufriedenheit der Truppe mit dem Arbeitgeber und mit dem vorhandenen Arbeitsort. Und dann brauchen wir auch eine Debatte in unserer Gesellschaft, die sagt, das ist lobenswert und anerkennenswert, wenn junge Menschen bereit sind, einen Teil ihres Lebens in den Dienst für unsere Bundesrepublik zu stellen. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich persönlich plädiere für den allgemeinen Dienst für Frauen und Männer, nicht nur militärisch, in Blaulichtorganisationen, Sport, Kultur, eine gewisse Zeit des Lebens in den Dienst zu stellen. Das würde, glaube ich, am Ende auch die Resilienz in der Bevölkerung wesentlich stärken.
Als Wehrbeauftragter des Bundestages sind Sie ja auch regelmäßig im Austausch mit aktiven Berufssoldaten in den Kasernen vor Ort. Wie kommt denn der neue Wehrdienst bei denen an? Also ist da die Erwartung da, dass diese Verstärkung jetzt durch die neuen Wehrdienstleistenden wirklich kommt, dass das hilft?
Es ist eine hohe Anerkennung dafür da, bei Berufszeitsoldaten zu sagen, ja, wir müssen den Personalkörper erhöhen, aber warum erst jetzt? Hätte das nicht früher vollzogen werden können? Und müssen wir als Kampftruppe die ausbilden oder bilden wir Ausbildungszentren? Mhm. Darüber muss noch mal diskutiert werden, was der beste Weg ist. Denn wie von Ihnen auch geschildert, wir müssen ja beides gleichzeitig erreichen. Die Einsatzfähigkeit erhöhen, die Ausbildungsstärke erhöhen. Bundeswehr braucht von allem mehr.
Da wiederholen Sie sich, ja, und bestätigen das auch nochmal. Jetzt wurde die Wehrpflicht ja 2011 ausgesetzt. Und ein Argument, was Sie auch sagen, warum erst jetzt, war ja immer, man könnte keinen Wehrdienst, eine Wehrpflicht, wie auch immer die aussehen mag, wieder einführen, weil man hat die Infrastruktur gar nicht mehr. Da gibt es keine Kreiswehrersatzämter, wie sie früher heißen, jetzt sollen es ja Musterungszentren sein. Ausbilder, Unterkünfte, das wurde alles abgebaut. Wir können das gar nicht. Aber jetzt geht es ja scheinbar doch. Wie klappt das? Also wie ist die Bundeswehr strukturell da jetzt vorbereitet?
Eine Zeit lang war die Devise, wir haben ja nicht genügend Geld.
Ja.
Das ist jetzt erledigt, weil der Verteidigungshaushalt ist nach oben offen geschaltet. Dann war die Devise, ja, wir haben ja nicht die Infrastruktur. Aber die Infrastruktur kann ja nicht der limitierende Faktor sein, sondern wir müssen uns an der Sicherheitslage orientieren. Und sollte die Freiwilligkeit nicht genügend Menschen gewinnen, dann muss umgeschaltet werden auf verpflichtende Elemente. Und die Infrastruktur muss jetzt wesentlich verbessert, erhöht werden, indem auch Unterkünfte gebaut werden. Das kann im Modulbau geschehen. Da müssen die Genehmigungszeiten verkürzt werden.
Also Container dann quasi, so Containerunterkünfte, wenn Sie sagen Modulbau oder?
Ja, muss nicht zwingend nur Container sein, aber auf jeden Fall muss sich am Ende der Soldat und die Soldatin wohlfühlen. Mhm. Und das muss zur Einsatzfähigkeit auch vom Herzen her beitragen.
Also ich höre raus, an der Infrastruktur fehlt es noch oder wie Sie so schön sagen, die Bundeswehr braucht vor allem mehr.
Ja, an der Infrastruktur fehlt es auch. Mhm. Ich verweise nochmal, die Zeitenwende-Rede des damaligen Bundeskanzlers war im Februar 2022. Jetzt haben wir März 2026 und jetzt beginnt der infrastrukturelle Aufbau. So, nützt nichts. Jetzt muss umso mehr daran gearbeitet werden. Und ich sehe hier durchaus große Anstrengungen, den infrastrukturellen Aufbau an den personellen Aufbau zu koppeln.
Sagt Henning Otte, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.